Wir kommen zur nächsten Präsentation. Ich darf Herrn Alex Fahr ankündigen. Er ist stellvertretender Leiter der Klinik für Geburtshilfe und Gynäkologie an der Medizinischen Universität Wien, Mitglied zahlreicher Fachgesellschaften, etlicher hervorragender Publikationen und hat sich auch mit den Grenzen der Lebensfähigkeit befasst, unter anderem auch mit der Infektiologie, soweit ich das erlesen habe. Genau. Und ich bin froh, ankündigen zu dürfen, das geburtshilfliche Management an der Grenze der Lebensfähigkeit aus geburtshilflicher Sicht. Bitte.
Vielen, vielen Dank für die Einladung, hier sprechen zu dürfen und auch für diesen wunderschönen, ehrenvollen Rahmen. Ich darf jetzt sozusagen ein bisschen die Perspektive auf das Vorher lenken, sozusagen bevor es zur Entbindung und zur Versorgung dieser Frühgeborenen kommt. Und diesen kleinen Patienten haben Sie ja schon mehrfach jetzt gesehen. Und sozusagen, worauf ich jetzt ein bisschen eingehen möchte, ist auf die Zeit davor. Kurz zum Hintergrund für diejenigen, die die Zahlen nicht ganz so präsent haben. Die Frühgeburtenrate ist zwar sinkend in Österreich, aber wenn man sich die Anstrengungen, die sozusagen eigentlich die gesamte Wissenschaft und die Fachgesellschaften der letzten Jahrzehnte zur Reduktion der Frühgeburtenrate ansieht, ist sie eigentlich immer noch sehr, sehr hoch. Das sind die Frühgeborenenraten insgesamt hier bis zum Jahr 2016, die hier zum Beispiel 2008 von 8,9, 2016 auf 7,7 gesunken ist, aber insgesamt natürlich schon sinkend, aber immer noch stetig hohe Zahlen. In Österreich liegen wir da prinzipiell ganz gut. Zur Ätiologie nochmal ganz kurz aus geburtshilflicher Sicht. Was sind die Risiken für Frühgeburt? Naja, die zugrunde liegenden Risiken können einerseits die maternalen Erkrankungen sein, also wir haben immer mehr zum Beispiel auch superimposed Präeklampsien, sehr, sehr schwere, sehr frühzeitig auftretende Präeklampsien, aber auch frühe vorzeitige Blasensprünge, Cervixinsuffizienzen, plazentare Versorgungsstörungen, vorzeitige Plazentalösung als der geburtshilfliche Notfall natürlich, aber auch ein steigendes Kollektiv von Müttern, die jetzt im reproduktiven Alter sind, obwohl und trotz dessen sie schwerwiegende Komorbiditäten haben und sie zum Beispiel auch aufgrund der Medizin, der modernen Medizin der 90er Jahre davon profitiert haben und jetzt auch natürlich einen Kinderwunsch formulieren, trotz schwerer Komorbiditäten und präexistenten Erkrankungen, die eventuell auch eine iatrogene Frühgeburt dann indizieren können. Aber auch fetale Erkrankungen, die Wachstumsretardierung, der drohende IUFT oder eine zunehmende Anzahl von Mehrlingsschwangerschaften. Das, was eben schon angesprochen wurde von der Frau Professor Berger, ist dieses interdisziplinäre Management, was uns besonders am Herzen liegt und eben nicht selbstverständlich ist in allen Kliniken in Österreich. Die Absprache mit der Neonatologie zum Beispiel, aber auch mit der Radiologie, Fetal-MRTs, die wir machen bei gewissen Fragestellungen, aber auch mit einer laufenden psychologischen Betreuung oder Seelsorge bei diesen Patientinnen, die natürlich im Familienkreis hier sehr, sehr schwer und schwerwiegende und folgeträchtige Entscheidungen zu treffen haben. Es gibt hier ein gemeinsames elterliches Aufklärungsgespräch mit den Neonatologen im Rahmen auch vielleicht einer Perinatologie-Sitzung oder eines Ethikgremiums, wie wir es nennen, einer Morgenbesprechung, wo auch diese Fälle diskutiert werden. Es gibt auch eine Palliativsprechstunde zum Beispiel bei uns. Es gibt definierte, schriftlich festgehaltene Prozessabläufe, nach denen wir uns richten, die alle evidenzbasiert sind und sich, wie meine Vorrednerin auch schon gezeigt hat, nach der AWMF-Leitlinie primär richten. Die sind konform mit der nach der Leitlinie für Frühgeburt oder für Lungenreifung zum Beispiel. Wir versuchen antenatal zu transferieren und alle Patientinnen, die zu uns kommen, eben aus dem ostösterreichischen Raum primär antenatal und antepatal zu uns zu bekommen und eben gewisse Handlungsalgorithmen zu verfolgen. Diese Zahlen sollen Ihnen noch einmal zeigen, wie sozusagen in diesen Jahren, zumindest 2014 bis 2016, das sind die Daten, die ich da zur Verfügung gestellt bekommen habe, die extremen unreifen Frühgeborenen eben zugenommen haben, sowohl was die Schwangerschaftswoche als was die Gewichtskategorie betrifft, aber das haben Sie schon umfangreich gehört. Zu dieser Tabelle, die wir auch schon gesehen haben aus der AWMF-Leitlinie, möchte ich noch mal ein bisschen genauer eingehen. Also wir haben ja gehört, dass wir in dieser aktuellen Leitlinie hier auch eben diese 22. Wochen abhängig vom Geburtsgewicht durchaus auch schon die Versorgung den Eltern anbieten dürfen. Unter 22 plus 0 sozusagen sind wir hier, sage ich mal, wirklich in der Kategorie aussichtslos. In der 22 plus 0 bis eben 23 plus 6, aber abhängig von eben dem Geburtsgewicht mit einer hohen Morbidität verbunden, aber hier sehr wohl mit einer Möglichkeit der Versorgung auf ausdrücklichen Wunsch der Eltern. In der Kategorie 23 plus 0 bis 24 plus 6 wiederum abhängig vom Geburtsgewicht mit einer schon deutlich höheren Überlebenschance, das haben wir eben schon gehört, aber einer unsicheren Gesamtprognose als gemeinsame Entscheidung mit den Eltern und über 24 plus 0 mit über 400 Gramm stellt sich die Frage dann im Grunde nicht mehr und eine lebenserhaltende Therapie wird mit den Eltern besprochen. Wir haben in diesem natürlich sehr heiklen Elterngespräch, in interdisziplinären Gespräch eine extreme Belastungssituation. Es ist die Notwendigkeit von aufbauenden Aufklärungsgesprächen gegeben. Wir haben standardisierte Gesprächsleitfäden, wie so eine Leitlinie hier eben aussieht, rechts im Bild, nach denen wir uns richten. Psychologische und seelsorgerische Hilfe, Wunsch der Eltern, auch auf Nichtwissen, kann ihnen eingeräumt werden. Das heißt, dass zum Beispiel die Eltern, die sich gegen eine Versorgung entscheiden in der Kategorie, die wir jetzt gesehen haben, zwischen eben zum Beispiel auch 22 plus 0 und 23 plus 0, hier durchaus auch diese Blackbox sozusagen in Anspruch nehmen können. Das heißt auch ohne Lungenreifung, ohne CTG-Schreibung, da komme ich gleich noch näher drauf zu sprechen. Es gibt aber eine transparente und strukturierte ärztliche Gesprächsdokumentation und ein sogenanntes Advanced Care Planning, das ist eine vorausschauende Behandlungsplanung, die auch im Team entsprechend kommuniziert wird. Die Therapiezieländerung im Verlauf ist unter Umständen möglich. Mit steigendem Gestationsalter erfolgt eine regelmäßige Neubewertung der Therapieziele und der Indikation. Das ist klar. Wir sozusagen mit jedem Tag, den die Schwangere weiter schwanger ist, ändert sich die Situation ein Stück weit. Diese Redirection of Care kann von den Eltern oder vom Behandlungsteam ausgehen. Und die Entscheidungen müssen mit den Eltern und im Team gemeinsam getroffen werden, im Konsens und auch eben eventuell in einem Ethikgremium. Die psychologische Betreuung habe ich eben schon angesprochen und zum Beispiel auch in der Situation der Schuldgefühle, die natürlich solche Paare dann auch teilweise mit sich tragen, wenn sie hier sich für ein Nichtwissen oder für eine Blackbox entscheiden. Nun kommen wir ein bisschen zum Thema der Lungenreifung. Das hat ein bisschen den Hintergrund, dass wir immer wieder damit konfrontiert waren in der Vergangenheit, dass zu uns antenatal korrekt transferiert Patientinnen aus vielleicht den peripheren Spitälern vor allem gekommen sind, wo aber eine Lungenreifung schon induziert wurde, ohne dass die Eltern tatsächlich über die Prognose des Kindes informiert gewesen sind und letztendlich dann in dem Gespräch bei uns, dass wir auch standardmäßig seitens der Neonatologie mit den Patientinnen antenatal führen, dann verwundert waren über die Outcomes und darüber, dass sie, obwohl die Outcomes natürlich gut sind, aber dass sie sagen, na, das kommt für uns eigentlich nicht in Frage, dann aber schon eine Lungenreifung gemacht wurde, schon ein CTG geschrieben wurde, das ist natürlich ein Dilemma, was es zu vermeiden gilt. Zu den antenatalen Steroiden unter 24 Wochen empfiehlt das American College in der noch rezentesten Empfehlung 2017, alle Feten zwischen 24 plus 0 bis 34 plus 0 als Kandidaten zu sehen mit 12 Milligramm Betamethason, zweimalig intramuskulär alternativ IV im Abstand von 24 Stunden. Der optimale Effekt ist 24 Stunden bis 7 Tage nach diesem Therapiezyklus gegeben. Und es wird geschrieben, it may also be considered for pregnant women starting at 23 weeks gestational age who are at risk of delivering within 7 days based on family's decision regarding resuscitation. Das war 2017 in Anschluss an das vorher gezeigte. Wir haben bei uns die Strategie eben mit 22 plus 5 nach Beratung der Eltern und Zustimmung der Eltern in so einem interdisziplinären Gespräch die Lungenreifung zu beginnen und in Einzelfällen, wenn der Wunsch explizit von den Eltern kommt, auch auf eine frühere Lungenreifung, dann auch in 22 plus 0, da haben wir die Daten gerade von der Frau Professor Berger präsentiert, gesehen. Das sind natürlich wenige Fälle bei uns und da gilt es natürlich auch, diese Lungenreifung-Applikation und den Entbindungszeitpunkt, zum Beispiel auch bei solchen Patienten wie einer Superimposed-Präeklampsie, die also wirklich dann iatrogen per Kaiserschnitt entbunden werden muss, entsprechend gut zu planen. Diese Arbeit aus dem New England Journal of Medicine hatte relativ viel Aufruhr gebracht. Das ist nur ein kleiner Ausflug zu dieser späten Lungenreifung, weil wir auch immer wieder gefragt wurden. Das war 2016, woraufhin diese Lungenreifung für die späten Frühgeborenen durchgeführt wurde. Aber das haben wir zumindest an unserer Abteilung revidiert, nachdem auch immer mehr Arbeiten natürlich auch über den Effekt der Corticosteroidgabe beim Feten dann in den letzten Jahren publiziert wurden. Wir haben hier zum Beispiel eine Grafik, die diesen Nutzen der antenatalen Steroide in Abhängigkeit vom Gestationsalter zeigt, die noch in der Woche 23 hier beginnt. Aber das sind hier Daten aus 2013, wo man eigentlich sozusagen auch dann an dieser Linie sieht, wo der Benefit das Risiko ein Stück weit hier überwiegt. Und das ist genau in diesem Bereich, wo wir auch tätig werden. Was also wichtig ist, wir machen keine prophylaktische Lungenreifung, wir machen eine gezielte Indikation und da habe ich Ihnen dieses Bild hier links oben mitgebracht, das Ihnen als Beispiel dieses fetale Fibronektin als einen Biomarker zeigt, den wir bestimmen können und auch quantitativ messen können und der eine Risikokalkulation hineingeht. Wir haben auch hierfür eine ganz klare SOP an unserer Abteilung, nach der wir uns richten und mit dieser Risikostratifizierung wird der Frau mit der Frau gemeinsam oder mit dem Paar besprochen, wie hoch das Risiko für eine Frühgeburt ist, für eine spontane Frühgeburt, zum Beispiel bei Zervixinsuffizienz oder bei Blasensprung und dann entschieden, ob die Lungenreifung gegeben wird. Wichtig ist, dass wir keine Wiederholung mehr machen, dass wir bis zur Woche 29 eine Rescue-Gabe machen, eine Single-Shot-Gabe und nur bis 34 plus 0 reifen und ab 29 plus 0 bis 34 plus 0 keine wiederholte Gabe, weil die Evidenz das einfach nicht hergibt. Die AWMF-Leitlinie zur Prävention und Therapie der Frühgeburt schreibt hier zum Beispiel oder empfiehlt, auch bei einer drohenden Frühgeburt unter 24 Wochen sollte die Applikation antenatale Steroide erfolgen, falls eine neonatal-intensivmedizinische Maximaltherapie geplant ist. Und bei symptomatischen Schwangeren kann neben der vaginal-sonografischen Zervixlängenmessung der negativ prädiktive Wert der Biomarker aus dem cervicovaginalen Sekret bei einer Zervixlänge zwischen 15 und 30 mm dazu beitragen, dieses Risiko für die nächsten 7 Tage einzuschätzen. Das ist eben diese Kalkulation mit dem Fibronektin-Test, den wir machen, um der Frau das entsprechend präsentieren zu können. Und Frauen, bei denen vor 29 Wochen wegen drohender Frühgeburt vor mehr als 7 Tagen Steroide appliziert wurden, können nach Evaluation bei zunehmendem Risiko eben eine weitere Steroidgabe erhalten. Das ist diese Rescue-Gabe. Diese systematische Review- und Meta-Analyse hier aus 2016 zeigt Ihnen noch einmal sehr, sehr eindrücklich in diesem Forest-Plot hier auf der rechten Seite, wie der Vorteil eben dieser antenatalen Corticosteroidgabe ist. Also das ist ein relativ klares Bild. Das wissen wir unter 24 Wochen, das haben wir jetzt schon zur Genüge gehört. Auch hier diese Daten, glaube ich, da kann ich mich kurz halten. Hier sehen Sie Use of Steroids mit einer Risikoreduktion von 45% herum oder knapp um die 50% für ein schlechtes Outcome beim Neugeborenen. Also die Steroide sind in diesen Wochen unerlässlich. Und wann sollen wir diese geben? Hier gibt es eine Arbeit aus dem British Journal von 2017, das gezeigt hat, dass also auch dieses Überleben unter 26 Wochen durchaus abhängig vom Timing der Applikation ist. Und das Optimum ist eigentlich wirklich 24 bis 47 Stunden oder 2 Tage eigentlich vor Geburt. Je nachdem, wann Sie das geben, wenn das jetzt länger her ist, ist also wirklich der Effekt dann deutlich schwächer. Ich glaube, hier kann ich mich ein bisschen kürzer halten. Das haben wir im Grunde schon zur Genüge jetzt gesehen, wie das Survival dieser Wochen 22 und 23 ist. Und über die Guidelines haben wir gesprochen. Jetzt möchte ich noch ein paar Worte zur Entbindung und Entbindungsindikation verlieren. Beim frühen vorzeitigen Blasensprung, der doch einen relativ großen Anteil von diesen Frühgeburten auch an der Grenze der Lebensfähigkeit ausmacht, ist es so, dass wir hier auch eine besondere Situation haben, nämlich auch das Risiko der Infektion natürlich durch diese fehlende Amnionmembran und diesen fehlenden Schutz des Feten besteht. 2-3% aller Schwangeren haben diesen P-PROM und wir haben 30-40% aller Frühgeburten deshalb. Wir haben hier auch ein klares Prozedere, wie vorzugehen ist bei uns, wenn eine Patientin sich mit einem frühen vorzeitigen Blasensprung bei uns vorstellt, wird eine Spiegeluntersuchung gemacht, keine Tastuntersuchung, eine Spiegeluntersuchung, reine sozusagen der Aspekt der Fruchtwasserlakune in der Scheide ist schon mal entscheidend zu sehen. Bei unklarer Situation macht man einen Biomarkertest, diesen Amnisur-Test, der extrem sensitiv ist. Und dann machen wir bei diesen Patientinnen, wenn sie stationär liegen, eine Kontrolle der Laborwerte aller 2 Tage, der Seruminfektparameter, das heißt Blutbild, CRP und Interleukin 6. Das ist natürlich ziemlich unspezifisch, es ist aber das, was wir zur Verfügung haben, um das drohende Amnion-Infektionssyndrom zu erkennen. Das heißt, alle 48 Stunden bekommen diese Patientinnen eine Blutabnahme. Sie bekommen bei Aufnahme natürlich einen Sekretabstrich, eine Bakteriologie, einen Chlamydienabstrich und bekommen eine Antibiotika-Prophylaxe nach unserem Standard. Das ist mit Standard-Selin, Citromax oder je nach Allergien. Und dann eben die Lungenreifung, abhängig vom Gespräch, das wir mit den Eltern führen. CTG wird einmal täglich gemacht und der Fruchtwasserindex einmal die Woche gemessen. Eine Biometriekontrolle aller 10-14 Tage, die eben auch in der Beratung des Paares durchaus eine wichtige Rolle spielt, weil wir ja auch vorher gesehen haben, dass die Gewichtskategorie sehr wohl auch eine Rolle spielt. Ein MRT machen wir ab 2-3 Wochen nach Blasensprung. Das heißt vor allem bei den Fällen, die einen sehr frühen vorzeitigen Blasensprung, zum Beispiel in Woche 22-23 hatten, um hier mehr Informationen über das fetale Lungenvolumen zu erhalten oder für etwaige andere Besonderheiten, die im Ultraschall nicht gut sichtbar sind. Die Red Flags bei diesen Patientinnen nach Blasensprung sind natürlich der Temperaturanstieg, eine mütterliche Tachykardie, eine fetale Tachykardie, ein druckschmerzhafter Uterus, eine zunehmende Wehentätigkeit, übelriechender Ausfluss, eine Leukozytose, der Anstieg des CRPs. Das sind Zeichen, wo wir selbstverständlich die Tokolyse, die ohnehin nur 48 Stunden appliziert werden sollte und auch wird, beenden und die Situation sehr kritisch reevaluieren, ob hier eine iatrogene Frühgeburt nicht die bessere Wahl wäre, um die Sepsis des Kindes zu vermeiden. Wenn dieser Fall nicht eintritt und die Patientin nach einem frühen vorzeitigen Blasensprung stationär bleibt, dann wird sie bei uns elektiv entbunden. Und das hat einen ganz speziellen Grund. Es ist so, dass seitens unseren Neonatologinnen wir gesehen haben, dass einfach die Outcomes bei den Kindern mit der Sepsis besonders schlecht sind. Ich glaube, das kann man sagen. Und wenn wir sie elektiv entbinden, nach abgeschlossener Lungenreifung, mit negativen Seruminfektparametern eigentlich die Frühgeburtlichkeit ein Stück weit in den Hintergrund tritt. Und deshalb haben wir hier dieses Prozedere. Also ab Woche bei den Blasensprungen, Woche 22, warten wir 3-4 Wochen zu und entbinden dann ab Woche 25-27+0. Bei einem Blasensprung in der Woche 23 warten wir dann noch 3 Wochen zu und entbinden ein bisschen später. Ab Woche 24+0 warten wir 2 Wochen zu und dann ab Woche 25 nur noch mehr 1 Woche und die Entbindung findet dann um und auf zwischen Woche 26 und 27+0 statt. Ab der Woche 26+0 ist uns im Team, und das untermauern auch unsere eigenen Daten, das Risiko des Amnioninfektes einfach zu groß, in Kenntnis der guten Versorgung, hervorragenden Versorgungsqualität der Frühgeborenen bei uns, dass man eigentlich nach Abschluss der Lungenreifung, spätestens aber nach 7 Tagen bei uns eine iatrogene Entbindung, dann in dieser Situation im absoluten Großteil der Fälle per Sektionen durchführt. Das nur als Beispiel, welche Literatur es da gibt zum Entbindungsmodus, vaginale Geburt versus Kaiserschnitt an der Grenze der Lebensfähigkeit. Das würde jetzt die Büchse der Pandora öffnen. Das ist wirklich sehr, sehr großes Themengebiet. Es gibt viele Arbeiten, die den Kaiserschnitt hier empfehlen. Es gibt einige Arbeiten, die sagen, es gibt keinen Unterschied. Bezüglich der Hirnblutung ist das ähnlich, aber ich glaube, das kann man kurz halten. Was man sehr wohl eben noch sagen kann, dass die Größe und die Fallzahl der Klinik, das haben wir auch schon kurz angesprochen, hier sehr wohl eine große, große Rolle spielt und eine signifikant niedrige Mortalität und Morbidität bei diesen kleinen frühgeborenen Kliniken in einer größeren Fallzahl ist. Und das ist natürlich bei uns auch so, denn es ist natürlich auch nicht sehr einfach, einen Kaiserschnitt bei einem Anhydramnion in einem 400-Gramm-Kind durchzuführen. Und auch hier ist es so, dass das bei uns durchwegs Leute mit einer hohen Fallzahl und Expertise durchführen. Zum Antenataltransport abschließend noch ein paar Worte. Wir haben hier seit 2017 auch eine neue Regelung. Es werden nur noch Schwangere unter 26 Wochen und jene mit Fehlbildungen zu uns transferiert. Schwangere ab 26 Wochen in die Klinik Donnerstadt oder Otterkring und Schwangere ab 28 Wochen auch in die Klinik Landstraße. Das heißt, wir versuchen im Sinne dieser Zentrumsbildung hier zu wirken und uns zu konzentrieren seitens Geburtshilfe und Neonatologie auf die Versorgung dieser besonders kleinen Kinder. Jetzt Conclusio, also wir haben eine deutlich höhere Überlebensrate, deutlich besseres Outcome, das haben wir jetzt zur Genüge gehört, auch bei den extrem unreifen Frühgeborenen über die Zeit. Wir brauchen eine hohe Expertise, ein standardisiertes Vorgehen und Erfahrung im Team, Geburtshilfe, Neonatologie, Pflege, Psychologinnen, Therapeutinnen, alle sind hier erforderlich und müssen zusammenarbeiten, müssen einmündig sprechen, müssen Leitlinien folgen. Wir brauchen ein hohes Maß an Zentralisierung und an Fallzahlen, um diese Qualität anbieten zu können, Simulationstraining, aber auch klinische Studien, wie wir sie durchführen und eine kontinuierliche Weiterentwicklung, die hier die Voraussetzung für diese Ergebnisse sind, die wir anbieten können. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich Ihnen auch ein bisschen den Aspekt der Geburtshilfe zeigen konnte und bedanke mich soweit für die Aufmerksamkeit.
Ja. Vielen Dank, Professor Pfarrer, für diese eindrucksvolle, sehr praxisnahe und sehr schön strukturierte Darstellung des präpartalen und perinatalen Managements aus obstetrischer Sicht. Wie gesagt, wir hätten eigentlich vereinbart, dass allfällige Fragen im Anschluss behandelt werden. Ich erlaube mir trotzdem eine. Sie haben auch erwähnt, so wie die Angelika vor Ihnen, dass versucht wird, Konsens zu erreichen mit den Eltern, dass da entsprechende Gremien vorhanden sind und man sich bemüht. Ist das unrealistisch, dass man sich für ein aktives Vorgehen gegen die Eltern entscheiden muss? Oder anders formuliert, kann das vorkommen, dass man einen temporären Sorgerechtsentzug erwirken muss, damit man handeln darf?
Ja, vielen Dank für die Frage. Also das ist ein wirklich, wirklich seltener Fall. Das hatten wir in Einzelfällen schon, aber das ist die absolute Seltenheit. Wir versuchen bei all diesen Beratungen sehr non-direktiv und zurückhaltend zu sein und man muss schon sagen, dass der absolute Großteil der Eltern sich sehr wohl für eine Versorgung entscheidet, nachdem wir auch mit ihnen die Outcomes entsprechend präsentiert haben. Aber die Frau Berger hat
da vielleicht auch einen. Da muss ich jetzt auch einen Satz dazu sagen. Also an dieser Grenze der Lebensfähigkeit ist das kein Thema. Wir das würden nie aktiv versorgen, wenn Eltern das nicht wollen. Also das geht nur im Einverständnis mit den Eltern. Und das Erstaunliche ist aber, wenn man mit den Eltern spricht und wenn man auch auf Basis der eigenen Daten diese Eltern aufklärt, dann wollen das auch. Die überwiegende Zahl der Eltern will in der Schwangerschaftswoche 23 versorgt werden. Das ist ganz, ganz selten, was du ansprichst, ein Thema, vielleicht mal im Laufe der Intensivmedizin, aber auch nicht bei diesen kleinen Kindern, sondern bei größeren Kindern. Da passiert das ganz selten, aber noch nie ist es uns passiert, dass wir tatsächlich jetzt temporär die Obsorge entziehen mussten. Dann braucht es oft länger und mehrere Gespräche, bis man mit den Eltern auch tatsächlich zur gemeinsamen Sichtweise kommt. Aber haben wir noch nie machen müssen.
Gratuliere, danke.
Was man noch ergänzen kann, was es schon teilweise gibt, sind Situationen, zum Beispiel mit Fehlbildungen oder einer besonders starken Wachstumsretardierung, die vielleicht diese Grenze 24 Wochen auch übersteigt, aber per se eine so schlechte Prognose hat, dass hier auch der vielleicht formulierte Wunsch der Eltern respektiert wird, hier sozusagen eine Blackbox weiter zu haben und nur zu beobachten. Das haben wir schon in Einzelfällen, aber nur, wenn sozusagen wirklich eine besondere Situation vorliegt. Genau.
Vielen Dank.